Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Als Pathologin im Berliner Tatort sieht man sie nicht mehr. Sie ist ausgestiegen, aber in Four Blocks als Ehefrau vom Neuköllner Clanchef. Dafür gab es schon einen Grimme-Preis. Mayam Sareh dreht Filme, spielt und schreibt fürs Theater. Und jetzt hat sie selbst eine Dokumentation gedreht, die ihre eigene Geschichte nachspürt. Und diese Geschichte, die steht für viele Menschen iranischer Herkunft. Ihre Eltern waren nämlich politische Oppositionelle. Erst gegen die Schah-Monarchie, dann gegen das Khomeini-Regime. Und wurden inhaftiert. Und so kam Mayam Sareh im Gefängnis zur Welt, was sie aber ganz spät erst und eher zufällig erfahren hat, denn ihre Mutter hat nie mit ihr darüber gesprochen. Mayam Sareh, willkommen bei Corso.
Hallo.
Ja, Born in Evin, so heißt der Film, und dieses Wissen darum, sie wussten das, aber irgendwie konnten sie es nicht ansprechen, ne, ihrer Mutter gegenüber. Hat es ihr Verhältnis belastet? Wie hat sie das belastet vor allen Dingen? Oder vielleicht auch den richtigen Moment zu finden, wann kann ich das mal ansprechen?
Es ist gar nicht so einfach darüber zu sprechen, auch nach wie vor nicht, weil man natürlich trotzdem kommuniziert und ich glaube, als Kind schon sehr früh spürt, wo die Bereiche liegen, über die man besser nicht spricht oder nach denen man besser nicht fragt. Und das hat ja auch oft mit einem Schutz zu tun, dass man den anderen schützen will, sich selber auch schützen will. Kann ich das, was ich höre, überhaupt aushalten? Was tue ich vielleicht dem Menschen, den ich so liebe, damit an, wenn ich sie auf das anspreche, was so verletzend und so grauenhaft war? Also das hat viel mit einer gemeinsamen Fürsorge auch füreinander, ein großes Mitgefühl zu tun. Deshalb würde ich sagen, wir hatten trotzdem wir haben ein sehr gutes Verhältnis und trotzdem gibt es diese Leerstellen, die trotzdem gefüllt sind, nicht durch verbale Kommunikation, aber durch alle anderen Kanäle.
Sie sprechen ja mit einer anderen Betroffenen im Film, also die auch Kind war im Gefängnis und die sagt so, irgendwann saß ich mit meiner Mutter im Flugzeug, wir waren beide angeschnallt und jetzt konnte keiner mehr weg und habe ich gesagt, so jetzt spreche ich es an. Also das war dann so ein Moment, also das ist für alle dann auch gleich gewesen, ne? Scheinbar dieser Druck.
Das Interessante bei ihr ist auch, dass sie eben auch Autorin geworden ist und dieses Thema des Gefängnisses fiktional bearbeitet hat. Also gibt es immer den privaten Raum, aber auch die Frage der künstlerischen Übersetzung oder wie kann man sich dem annähern und wann hat das einen Wert über diesen privaten oder persönlichen Raum hinaus.
Haben Sie ja auch schon fürs Theater gemacht, ne? Sie haben ja diese ganzen Rechercheerfahrungen auch schon auf die Bühne gebracht. Und über den Film kommen Sie ja nun dann doch mit Ihrer Mutter ins Gespräch. Wie wir sehen über diese Vergangenheit und die Gründe Ihrer Mutter waren für mich nachvollziehbar, wenn sie sagt, ich wollte diesem Teil gar keinen Raum geben eigentlich. Ich fand andere Sachen wichtiger. War das für Sie dann letztlich auch akzeptabel als Erklärung?
Es war für mich eigentlich von Anfang an akzeptabel. Man muss natürlich sehen, dass ich die Regisseurin des Filmes bin und gleichzeitig die Protagonistin. Mhm. Und die hat ein anderes Ziel. Die Protagonistin will wissen, was ist da in diesem Dunkel? Worüber können wir nicht sprechen? Ich als Regisseurin habe ein großes Verständnis dafür, dass man im Angesicht von diesen schweren Verbrechen, die da stattgefunden haben, dass es da einem die Sprache verschlagen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich auch nicht erwarte, dass diese überlebenden Generation immer den Umgang damit findet, den wir von ihnen auch weder als Kinder, aber auch als Gesellschaft erwarten können. Es ist eine Zumutung eigentlich.
Hätten Sie den Film ohne das Einverständnis Ihrer Mutter gedreht?
Oder nein.
Haben Sie das Einverständnis eingeholt, müsste ich erstmal so fragen.
Ja, selbstverständlich. Also selbstverständlich. Dieser Prozess, der ging ja über 4 Jahre und meine Mutter und mein Vater sind Protagonisten. Die sind ein bisschen mehr der Rahmen des Filmes, weil ich treffe ja viele Überlebende und andere Kinder, die mit mir im Gefängnis geboren worden sind. Aber die bilden die Klammer und ich habe ihn von Anfang an sie gefragt, natürlich sie einbezogen. Und ich glaube, auch im Laufe des Prozesses wurde ihnen immer klarer, dass dieses zur Verfügung stellen der eigenen Geschichte und auch den Räumen, die so schmerzhaft sind, aber auch schön sind, dass wir da eine Stellvertreterfunktion übernehmen können für andere Familien, für diese ganze Generation und auch vielleicht Menschen außerhalb des Iran-spezifischen Kontextes zu zeigen, okay, wir stellen uns dem, wir setzen uns da eben über die Generation miteinander aus und ja, erlangen vielleicht eben so eine Vorbildfunktion.
Das heißt, Sie waren vielleicht sogar froh, dass da jetzt mal jemand kommt und sagt, so, ich spreche das jetzt an und ich frage euch. So.
Also meine Eltern jetzt?
Nee, die anderen, die Sie getroffen haben, die sagen, ne? Das sehen wir im Film.
Ja, ich bin jetzt seit einem halben Jahr mit dem Film auf Festivaltour gewesen in verschiedenen Ländern und das ist Reaktion, die ich oft höre, dass die Leute sehr dankbar sind, jemandem zugucken zu dürfen, der auf diese Reise geht und sich diesen Sachen stellt mit all den Schwierigkeiten, die man ja auch im Film mitbekommt. Dass man merkt, okay, so wäre das. Was wäre, wenn ich jetzt meinen Eltern oder in der Gesellschaft, in der ich lebe, die Dinge, die verdrängt werden, die Dinge, die mit Tabus belegt sind, wenn ich mich denen widme, da reinschaue und auch ja, stelle.
Das Schweigen ist Teil unserer Geschichte, sagt eine Iranerin in dem Film. das betrifft ja auch viele deutsche Familien natürlich. Ne? Nach dem Krieg wurde auch viel geschwiegen, in jüdischen Familien auch. Allemal Holocaust-Überlebende konnten ja auch nicht sprechen. Das heißt, auch Sie sind Teil einer kollektiven Geschichte, sagt diese Frau Ihnen. Empfinden Sie das so auch? Ich bin auch Teil der Geschichte, obwohl ich mit 2 Jahren da weg bin.
Ja, absolut. Und nicht nur der iranischen Geschichte. Ich bin ja eben auch Kind von einem jüdischen Stiefvater, der Kind von Shoah-Überlebenden ist. Ich bin Deutsche, die hier groß geworden ist. Ich sehe mich Teil dieser ganzen, diese kollektive Geschichte geht eben über die Nationalgrenzen, Landesgrenzen hinaus. Ich glaube, das war das Ziel des Filmes, zu sagen, wir widmen uns zwar diesem spezifischen Kontext, aber das, was wir erzählen wollen, soll etwas erzählen über ein Kollektiv, das größer ist als nur dieser kulturelle Rahmen.
Eine Freundin ihrer Familie, die ist Therapeutin, wie viele in dem Film Frauentherapeutin dann geworden sind, die fragt sie im Film, was bringt dir das denn eigentlich, wenn du dann die Wahrheit weißt? Warum willst denn du das wissen eigentlich? Jetzt sind sie ja diesen Schritt weiter. Können sie das beantworten jetzt? Was hat ihnen das am Ende gebracht?
Das ist eine wirklich existenzielle Frage, würde ich sagen, weil wir wissen, dieses Schweigen oder sowas ist ja wirklich nur ein vermeintliches Schweigen, weil eigentlich wissen wir darum, um die Abgründe. Wir wissen auch zum Beispiel in Deutschland sehr genau, was hier stattgefunden hat. Die Frage ist, wie finden wir einen Umgang in der Gegenwart? Wie können wir das integrieren? Wie können wir das anerkennen, damit wir ein Leben führen, was nicht in dieser Ausblendung stattfindet, weil ich glaube, die Dynamiken von Verdrängung haben eben oft zur Folge, und das sieht man ja auch selbst heute im politischen Kontext, dass sie sich verwandeln, also das, was man nicht wahrhaben will, findet seinen Raum ins Heute, übersetzt sich politisch und übersetzt sich dann auch im Feindbilder und in so Entkopplungsgeschichten, wenn der andere nichts mehr mit mir zu tun hat. Also es ist ein komplexer Prozess, sich das anzuschauen und danach zu sagen, und trotzdem ist es lebenswert und trotzdem ist es wichtig, sich einzusetzen gegen diese Verbrechen, gegen die Entmenschlichung vom anderen. Und das ist ein notwendiger Prozess.
Sie haben die ersten 8 Monate, glaube ich, waren in diesem Gefängnis verbracht. 8 Monate, dann sind Sie entlassen worden, kann man das so nennen, ja. Wollten Sie denn tatsächlich auch die Gewalterfahrung, von den Gewalterfahrungen wissen, die Ihre Mutter gemacht hat? Also wollten Sie das wirklich detailliert wissen? Eine Anthropologin, die Sie interviewen in dem Film, die auch Kind war, die sagt, ja, irgendwann habe ich das im Tagebuch meines Opas oder so gelesen und das war für mich auch, ja, kathartisch oder so. Wollten Sie wirklich das im Detail wissen?
Nein, und deshalb gibt der Film auch keine konkreten Antworten.
Aber Sie privat vielleicht könnten es ja, Sie müssen es nicht im Film zeigen, aber vielleicht wollten Sie es dann doch von Ihrer Mutter wissen, ne?
Ich würde sagen, ich wusste es wahrscheinlich schon immer. Und ja, das ist was, kann man mit dem, was man eigentlich schon immer weiß, kann man damit umgehen. Das ist die viel schwierigere Frage.
Ja, ein paar Beispiele gibt es ja dann von anderen Frauen. Oder ihr Vater zeigt ihnen ein Handtuch aus dem Gefängnis. Der war ja auch 7 Jahre im Gefängnis, das immer von den Hingerichteten weitergereicht wurde. Er war jetzt der Dritte, der dieses Handtuch bekam. Ich meine, das ist ja sowas, das ist ja eine ganz grausame Vorstellung auch. Zum Beispiel.
Genau, also ja, wir haben, ich meine, man muss sich vorstellen, diese 4 Jahre auch Recherchearbeit, die ich gemacht habe, natürlich, ich habe unendlich viele Zeugenaussagen gesehen, gehört, gelesen. Es gibt explizite Folterbeschreibungen, Techniken, es war ein ideologisches Gefängnis. Natürlich weiß ich darüber viel mehr, als jetzt in der Film erzählt, aber mir ging es eben nicht darum, etwas zu machen, was irgendwie nur die Ratio anspricht und wo man eigentlich nur Namen und Zahlen und Statistiken hört, sondern was bedeutet es, wenn man einem Menschen gegenübersetzt, den man liebt, der eigene Vater, und der Held erzählt von dem eigenen Todesurteil, das eigentlich auf ihn gewartet hat. Und was bedeutet es, gemeinsam in diesen Raum vorzutreten? Und was bedeutet es, das mit dem Publikum zu teilen und dem Publikum zuzumuten und ihm dadurch vielleicht auch Mut zuzusprechen, zu sagen, dieser Raum ist ein wichtiger, das ist ein politischer Raum und der hat eine große Kraft für Veränderung und Wandel.
Sie sind dann auch auf der Konferenz ehemaliger politischer Gefangener in Hannover und da sagt jemand, oder Sie sagen das im Off des Films, glaube ich, der iranische Geheimdienst schickt immer noch Leute dahin auf solche Konferenzen. Haben Sie da, also ich meine, muss man hier als iranisch-stämmiger Mensch in Angst leben?
Nee, ich glaube, klar, mit der Entscheidung, den Film zu treffen, mit der Entscheidung, den Film zu drehen, habe ich natürlich mich dagegen entschieden, in dieses Land wieder reisen zu können. Aber mal abgesehen davon, dass ich das auch nicht möchte, solange dieses Regime auch noch an der Macht ist, ob jetzt der Geheimdienst, ob das eine reale Gefahr ist oder nur eine erdachte jetzt für die Menschen im Ausland, das kann ich so gar nicht wirklich beurteilen. Ich weiß das natürlich, aber die Herausforderungen des Films waren ganz anderer Natur und die Ängste, mit denen man da zu tun hatte, waren andere als jetzt Vielleicht ist das naiv, ich weiß es nicht. Ich denke, der Film ist natürlich schon für das Regime bedrohlich, weil er eben deren Verbrechen aufzeigt und er ist eben sehr auch eine Anklage. Aber dennoch denke ich, dass das, den Film zu machen hatte, war eine andere Herausforderung, als Angst zu haben vor.
Ja, klar. Aber Sie haben als Zweijährige dann, sind Sie mit Ihrer Mutter nach Deutschland, wie Sie sagen, Sie sind nie wieder dahin zurück. Wie ist da Ihr Verhältnis zum Iran heute? Also wir haben ja gerade viel in den Nachrichten durch dieses Atomabkommen, Syrien und so weiter. Also Iran ist Thema irgendwie so gerade wieder ganz stark. Wie nehmen Sie sowas wahr? Ist es für Sie dann doch eben der Iran nicht irgendein Land, sondern da, das ist für Sie doch emotionaler besetzt vielleicht, wenn Sie solche Nachrichten lesen?
Ja, ich merke, dass es gibt so diese Vermutung, dass der Iran vielleicht ein Sehnsuchtsort sein könnte. Und das empfinde ich so überhaupt nicht und habe immer das Gefühl, das wirkt enttäuschend für Leute, weil der Heimatbegriff oft so an Nationalität oder Herkunft gebunden ist. Und damit kann ich überhaupt nichts anfangen und noch nie eigentlich. Vielleicht hat es damit zu tun, dass das eine Leerstelle ist, aber ich fühle mich durch diese diverse, also eben durch den jüdischen Stiefvater, die halbe Familie in Frankreich, in England, in Amerika. Ich spreche 4 Sprachen fließend. Das Französische würde ich genauso missen wie das Persische, das Englische. Da findet total viel von meinem Humor auch statt. Und im Deutschen, das ist die Sprache, in der ich schreibe, in der ich arbeite. Also ich bin wirklich, und das meine ich nicht in einem romantisierenden Sinne, sondern ich bin wirklich an so vielen Orten zu Hause, die nicht an einer Idee einer homogenen Kultur oder Nation gebunden sind. Deshalb ist der Iran für mich ein Aspekt, der wichtig ist und auch, also diese, was heißt der Iran? Die Sprache vielleicht oder Teile der Kultur oder sowas. Ja. Aber der hat da keinen größeren Alleinstellungsmerkmal. Und deshalb verfolge ich die Nachrichten auch nur so über die Zeitung oder die, so wie das die anderen hier in Deutschland auch machen.
Ah, okay, interessant. Ganz interessanten Aspekt fand ich auch, das sagten, glaube ich, weiß nicht mehr, wer es sagt, in dem Film auch Betroffene, die sagen, die Kinder der Inhaftierten damals, die stellen sozusagen die Kontinuität der Lebensentwürfe der Eltern wieder her, ne, die ja unterbrochen waren durch diese schlimme Erfahrung, Inhaftierung und so weiter. Und dann lastet natürlich auch ein Druck auf den Kindern. Die sollten erfolgreich werden und die sollten schön sein, sagt diejenige. Also ich meine, haben Sie das, gilt das für Sie so auch? Ich meine, Sie sind eine erfolgreiche Schauspielerin, Mariam Sareh und so. Ist es auch so ein Stolz Ihrer Mutter nochmal extra, weil eben diese Geschichte dahinter steht?
Ja, also diese Tradierung von Traumata oder sowas, wenn man so will, ja. findet seinen Ausdruck auf so vielfältige Weise. Und natürlich gibt es, wenn man sich überlegt, dass diese Menschen, die eingestanden haben für ein freies Land, für ein gerechtes, für sozial gerechtes, für eine Demokratie und dieser Bruch, den sie damit erlebt haben, natürlich ist, so wie die Figur in meinem Film oder die Protagonistin in meinem Film das beschreibt, dass es so einen Auftrag gibt, an die folgende Generation zu zeigen, was wollten die eigentlich? Und dass diese Kinder besonders integere Menschen werden, dass sie sich besonders engagieren, dass sie diesen Kampf am Ende auch auf eine Art weiterführen. Und ich weiß natürlich, dass das so ist, wenn ich mir die anderen Kinder anschaue und wie auch auf eine Art, was für tolle Menschen die geworden sind, aber auch die Schattenseite davon ist natürlich auch, dass es diesen Druck gibt. Und selbst, dass ich hier sitze zum Beispiel, ist ja eine, wenn man sich überlegt, man hat eigentlich, ist Kind von Überlebenden und das sind so viele schreckliche Sachen und jetzt stelle ich mich dem auch noch künstlerisch und politisch und muss das auch alles noch besprechen. Das ist auch eine Zumutung. Also ich würde anderen raten, es ist in Ordnung, du kannst eine Schauspielerin sein, aber gleichzeitig gibt es natürlich diesen Drang zu sagen, nein, ich möchte die Gesellschaft mitgestalten, ich möchte mich einsetzen für eine Welt, die ja nicht auf diesen Grauen aufbaut. Ja.
Jetzt muss ich Sie noch auf eine kleine Sache ansprechen, die gleich am Anfang des Films passiert. Der kleine Seitenhieb aufs deutsche Fernsehen, den fand ich köstlich. Sie hätten es satt, Klischees von Flüchtlingen immer zu spielen, so sagen Sie. Bietet man Ihnen solche Rollen dauernd an? Oder? Also ich kenne Sie aus Polizeirufen, Matthias Brandt den letzten, ich kenne Sie aus dem Tatort, Marry Me aus dem Kino und andere Filme. Kriegen Sie dauernd sowas angeboten, wegen Ihres iranischen Hintergrunds?
Das hat sich natürlich, man macht den Beruf jetzt seit 15 Jahren und natürlich verändert sich jetzt auch allmählich etwas. Aber ja, ich denke, es ist schon ein Problem, wie die Strukturen hinter den Geschichten, die wir erzählen, aussehen. Das sind Menschen, das ist nicht vielfältig. Die Menschen, die da arbeiten, repräsentieren nicht die Mehrheit der Gesellschaft. Das heißt, deshalb sind die Geschichten, die dann erzählt werden, oft extrem unterkomplex. Sie sind stereotyp, sie sind rassistisch oft. Und das Statement am Anfang des Films ist zu sagen, wenn schon hier über Flucht erzählt werden soll oder die sogenannten Flüchtlinge, dann der Film will das jetzt mal machen und das, der nimmt jetzt mal die Zuschauer auf eine Reise. Und das ist, das ist nicht einfach, darüber zu sprechen. Und wir können oft, ja, und wir müssen uns rauswagen aus diesen Stereotypen, weil oft können die Menschen uns, die zu uns kommen oder auch meine Familie, die eben schlimmste Entrechtungen erlebt haben, für uns viel mehr darüber erzählen, was der Wert der Menschenrechte ist. Ja. Und statt, dass wir sie einfach instrumentalisieren für einen Unterhaltungszweck, der am Ende eigentlich, der zutiefst problematisch ist und am Ende nur rassistische Klischees wieder perpetuiert.
Und ich nehme an, das deutsche Fernsehen ist da auch total beratungsresistent, ne? Denn Sie sind ja dann vor Ort, Sie könnten sagen, so eigentlich nicht.
Na, was heißt beratungsresistent? Es ist halt die Frage, ob sie bereit sind, Menschen in die Strukturen aufzunehmen, die diverser sind. Also wie sehen die Gremien aus? Wie sehen die Menschen aus, die die Geschichten schreiben? Wie, und das gilt auch für Frauen, so wie das für Migranten oder queere Menschen und so weiter gilt. Also wie repräsentativ sind die Macher dahinter? Und ich glaube, das spiegelt sich dann automatisch auch in dem vor der Kamera wieder. Das heißt, das ist auch eine Anforderung an mich, also einer der vielen, die ich mir da auch stelle, aber zu sagen, ich gehe jetzt wahrscheinlich in ein Gremium, werde Fördermitglied und so weiter in der Filmförderung und sehe das auch als politische Aufgabe zu sagen, wir müssen mitarbeiten an den Strukturen und nicht einfach nur vor der Kamera mehr Leute besetzen. Das macht keinen, nicht den großen Unterschied.
Oder noch besser gleich einen eigenen Film drehen, wie Mariam Sareh. Born in Evin, so heißt er. Heute hat er Premiere in Frankfurt, kommt aber eigentlich erst nächste Woche Donnerstag ins Kino, wo ihn dann ja alle sehen können, deutschlandweit. Ja, viel Erfolg damit. Auf der Berlinale lief er übrigens auch schon, sollten wir erwähnen.
Vielen Dank.